Wir beginnen jetzt mit dem Lamrim 2 Vortrag der dritten Klasse. Wir haben also in der letzten oder bis jetzt die Idee von Junglong Kurpa durchgemacht. Und das bedeutet, bevor man irgendeine Aktivität oder eine Handlung macht, mit seinem Geist zu überprüfen, warum tue ich das. Und ich möchte, dass wir in dieser Woche alle in diese Gewohnheit kommen, dass wir, bevor wir irgendetwas machen, es könnte sein, ein Buch zu lesen oder unseren Partner zu treffen oder Mittag zu essen oder ins Kino zu gehen, aber bevor du irgendetwas machst, lernen wir eine Pause zu machen und uns zu fragen, warum tue ich das? Was ist das Ziel für mein Handeln? Und noch einmal, die Antworten sollten nicht zu hochgegriffen sein, sozusagen. Weil wenn du jedes Mal, bevor du isst, ein Gebet sprichst und wartet, bis du dich wie Mutter Teresa fühlst, dann braucht das sehr, sehr lange. Darum geht's nicht. Du kannst dich hinsetzen und bevor du etwas tust, sagst du dir, warum mache ich das? Wie kann diese Handlung diese außerordentlichen Vorteile, die ich in diesem Leben jetzt habe, diesen Körper und diesen Geist, wie kann diese Handlung den menschlichen Geist, den menschlichen Körper genug zu essen zu haben, in einem Land zu leben, wo du Freiheit hast zu praktizieren. Die Länder sind in relativem Frieden. Es gibt niemand, der kommen wird und dich wegen der Praxis einsperren wird. Ich habe ein gutes Leben. Wie kann das, was ich jetzt gerade tun werde, und was ist das? Wir haben jetzt einen Vortrag, richtig, wir haben ein Teaching, eine Lehre. Wie kann das, was ich jetzt mache, dieses Leben am besten nutzen? Weil dieses Leben ist sehr kostbar. Leute, die in Großmächten, am Ende eines Zyklus einer Großmacht leben, glauben immer, dass es für immer andauernd so weitergeht. Besonders am Ende der Zeit einer Großmacht werden die Leute noch blinder, als sie schon vorher waren. Und sie glauben wirklich, dass es immer so weitergehen wird. Wenn die nationalen Schulden in 30 Jahren das Bruttonationalprodukt übersteigen werden, hier, dann müssen wir das irgendwie zurückzahlen können. Und zu diesem Zeitpunkt wird China unser Land übernehmen wollen. Und sogar die Dinge, die du als selbstverständlich annimmst, musst, wie die Praxis oder dein Einkommen oder dein Auto oder die Autobahnen oder das Essen. Alle diese Dinge können sich ändern und sie werden wahrscheinlich sich ändern. Und was würde passieren, wenn du diese Möglichkeit verlieren würdest? In einer ultimativen Art und Weise. Was wird passieren, wenn die Energie, die meinen Körper jetzt am Laufen hält, ausläuft? Und wenn ich nicht mehr praktizieren kann, sogar wenn ich praktizieren wollte. Und wenn ich zum Ende meines Lebens käme und zu meinem Tod, für mich fühlt sich das immer so an wie einer dieser riesengroßen Autobahnen, die sie nicht ganz fertig gemacht haben. Und du fährst da dahin und auf einmal bist du 100 Meter vom Erdboden weg und die Autobahn hört in der Luft auf. Und du sagst ja, hoffentlich gibt es da eine Barrikade oder ein Hinweisschild. Und für mich ist so, ich weiß nicht, was danach passiert. Es ist wie ein großer, leerer Raum. Ich habe keine Ahnung, was dann passieren wird. Und zu diesem Zeitpunkt denkt dann ein Buddhist, der ausgebildet und trainiert worden ist, es werden dann irgendwelche anderen Dinge kommen und passieren. Und es ist nicht so, dass du in eine andere Welt geworfen wirst oder kommst, weil die Welt, die du jetzt erlebst, die kommt aus deinem eigenen Geist. Die fließt aus deinem eigenen Geist. Und wenn du stirbst, fließt eine neue Welt aus deinem Geist. Und diese Welt wird geschaffen durch die Samen, die du in deinen Geist gepflanzt hast, wie du in diesem Leben andere Leute behandelt hast. Und wenn du den Armen was zu essen gegeben hast, dann wirst du in deiner neuen Welt das zum Essen gegeben haben. Wenn du den Kranken und den Alten geholfen hast, dann wirst du einen starken Körper in der neuen Welt haben. Wenn du dich um andere gekümmert hast, die Bedürftigen, dann wirst du wirst du in ein sehr wohlhabendes Land geboren werden, in ein gutes Land. Und alle diese Dinge sind so. Wenn du dich für wenn du dich dafür interessiert hast, wie andere Leute spirituell sich entwickelt haben und in das Recht der anderen, sich spirituell zu entwickeln, dann wirst du in einem Land leben, wo du das Erlaubnis hast zu praktizieren. So ist das. Was immer du bis jetzt getan hast, wird diese neue Welt erschaffen. Und dann kannst du oder solltest du dann denken, wie kann ich das erschaffen lassen? Und wenn du diese Art von Denken durchgehst, bevor du eine neue Handlung setzt, dann werden sich entweder die Handlungen ändern oder die Qualität der Handlungen wird sich ändern. Du wirst entweder etwas machen, was du ein bisschen anders machst, oder es ist feiner und schöner. Innerhalb derselben Aktionen, die du bereits getan hast. Du wirst vielleicht noch immer bei IBM arbeiten oder wo auch immer du hingehen wirst. Aber die Qualität dieser Handlungen wird sich ändern. Du wirst mehr Mitleidenschaft zeigen. Du wirst freundlich und netter sein. Du wirst deine Arbeit mit mehr Bedeutung erfüllen. Wenn du diese kurze Übung machst, bevor du etwas tust. Das ist die Idee. Das ist das Prinzip. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, dass du radikal deine Arbeit veränderst oder deine Familie oder dein Leben. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, du wirst ändern, wie du darüber denkst. Und das Niveau deiner Güte oder Freundlichkeit wird sich ändern. Okay, und da sind wir. Da sind wir jetzt in diesem Buch. Wir sind eine kurze Übung durchgegangen, die du machen kannst, bevor du wenn auch immer du eine neue Aktivität oder Handlung setzt. Und die Aktivität in diesem Zusammenhang ist, dass 700 Mönche und andere Leute, die von überall aus Tibet gekommen sind, um zuzuhören, wie er diesen Vortrag macht. Und er bittet sie, bevor sie das Teaching, den Vortrag begonnen haben, könnt ihr darüber nachdenken, warum ihr hier seid. Könnt ihr in eurem eigenen Geist erforschen und durchgehen, warum ihr hierher gekommen seid. Und hier haben wir also die Art und Weise durchgesprochen, wie man darüber denken kann und wie man diese Durchsicht macht. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo er gesagt hat, wir wissen nicht, ob in einem Jahr von jetzt wir in unserer feinen Kleidung eines Lamas hier sein werden oder in ein Fell eines Tieres gekleidet werden. Das wissen wir nicht, sagt er. Und er sagt, es gibt also auch Wirklichkeiten von enormem Terror, wo wir hinkommen können, wenn wir sterben, die nicht irgendwo existieren, sie werden nur von deinem Geist projiziert, auf die gleiche Art und Weise, wie du jetzt diesen Vortrag projizierst. Es kommen andere Samen in den Vordergrund deines Geistes. Und wir haben alle Arten von Samen in unserem Geist. Wir haben Samen, um ein Paradies zu sehen, und wir haben Samen, um eine Hölle zu sehen. Und das hängt ausschließlich davon ab, welche an die Oberfläche schwimmen und kommen. Ja, und jetzt kommt etwas sehr Kraftvolles. Er sagt ganz einfach, nachdem du stirbst, ist es nicht so, dass dein Geist einfach aufhört zu existieren. Okay? es ist, die Erfahrung des Sterbens hat keinen Effekt auf deine Kontinuität deines Geistes. Es gibt überhaupt keine Pause. Dein Geist fließt weiter. Der Geist kommt einem, dein jetziger Geist kommt von einem vorherigen Moment eines vorherigen Lebens, sogar im Bauch deiner Mutter. Und es ist närrisch oder dumm zu denken, dass dein Geist aufhört zu existieren, nur weil dein Körper stirbt. Das tut er nicht. Dein Geist fließt weiter. Er muss irgendwo hingehen und er wird irgendwo hingehen. Noch einmal, was bedeutet es, dass du irgendwo anders hingehst, nachdem du stirbst? Es bedeutet nicht, dass du in einen Space Shuttle kommst und zu einem anderen Platz hinfliegst oder hinfährst. Das bedeutet es nicht. Dein Geist erschafft einen neuen Platz. Und er wird in diesem neuen, und du wirst in dem neuen Platz leben. Auf dieselbe Art und Weise, wie du jetzt in diesem Raum, in diesem Zimmer hier lebst. Okay? Woanders hinzugehen, nachdem du stirbst, bedeutet also, dass sich deine Samen verändern. Und dann siehst du Dinge auf eine andere Art und Weise. Und das ist deine neue Welt. Das ist einfach die Samen in deinem Geist. Das heißt, du musst irgendwo hingehen. Es gibt nur zwei Alternativen. Du musst das akzeptieren und verstehen, dass wenn du an die Ende der Autobahn kommst, dann gibt es nur zwei Wege, wie es gehen kann. Du gehst entweder rauf oder runter. Okay? Du wirst entweder etwas Besseres erleben oder erfahren, oder du wirst etwas Schlechtes erfahren. Schlimmer, als es jetzt ist, oder gleich gut oder besser. Es wird gleich oder besser sein oder schlimmer. Ich habe ein Video von Kuwait angesehen. Könnt ihr euch erinnern, als Kuwait angegriffen wurde? Was war die Hauptstadt dort? Kuwait City? Und die Kuwaiti sind in diesen gelben Autos herumgefahren. Und die Irakis haben im Prinzip den Schmuck und das Geld aus den Banken gestohlen und haben die Mercedes von den Kuwaitis mitgenommen. Und das war im Prinzip ein einfacher Bauer aus Irak, der von reichen Leuten in Kuwait oder die von reichen Menschen in Kuwait die Sachen gestohlen haben. Und ich habe das angesehen. Und plötzlich haben sich die Vereinigten Staaten entschieden, etwas zu tun. Und ich habe diese Sequenz gesehen, wo die Jets, die Flugzeuge heruntergekommen sind und Bomben auf diese Mercedes geschmissen haben. Und dieser Bursche oder dieser Mann ist in einem neuen Mercedes. Und dieser Mann, der sitzt in dem Mercedes, der hat die Air Condition, also die Luft, die Klimaanlage eingeschalten. Er hat noch nie so ein Auto gesehen oder ist noch nie in so einem Auto gewesen. Und plötzlich, innerhalb von 30 Sekunden, ist er in einem Feuerball, geht er in einem Feuerball auf. Okay? Er hat sich zuerst mit der Klimaanlage gekühlt, wenn er sie zum Arbeiten gebracht hat, und plötzlich findet er sich in einem Feuerball wieder. Und dass sowas passiert. Es passiert, weil es nicht passiert, weil es nicht von draußen kommt. Es wird von deinem eigenen Geist projiziert. Der geistige Samen zu spüren, dass die kühle Luft aus der Klimaanlage kommt und plötzlich aufhört und neue Samen sich entwickeln und du bist in einem Feuerball. Und stirbst. Und du stirbst. Du bist von einem Feuerball umgeben und du stirbst. Ich habe das im Fernsehen gesehen und das bedeutet, dass es stimmt. Richtig? Und sowas passiert. So etwas passiert Menschen. Sie, von einem Leben in ein anderes zu gehen, ist genau so. Plötzlich ändert sich das, was passiert. Weil neue Samen an die Oberfläche deines Geistes kommen. Und glaub nicht, dass es unmöglich ist, dass du in einen Platz, zu einem Platz gehen kannst, wo du in einem Feuerball, von einem Feuerball umgeben bist. Nur weil du 5 Minuten vorher eine Klimaanlage hast. So etwas passiert. So etwas kann passieren. Er sagt im Buch, du kannst in einen Platz kommen oder zu einem Platz gehen, wo du vom Feuer nicht unterscheidbar bist. Die Flammen sind so stark, dass niemand sagen kann, dass da vorher eine Person war. Es sieht so aus, als ob du das Feuer wärst. Es gibt auch einen Höllenbereich, der heißt Yangtze. Yangtze bedeutet, komm wieder zurück hinauf. Und in dieser Hölle wirst du umgebracht, du wirst zerschmettert und du stirbst. Und das Leiden oder da wo das Leiden herkommt, ist, dass eine Stimme aus deinem Geist kommt, die sagt, steh wieder auf. Und du musst wieder aufstehen. Und du stehst auf und läufst und du wirst wieder umgebracht. Und dann hast du nicht einmal die Rast oder diese Pause des zu sterben. Du kannst keine Pause machen. Die Stimme sagt, steh wieder auf. Und du läufst. Und du wirst wieder umgebracht. Und die Stimme sagt, geh wieder auf. Und das passiert dir jeden Tag hunderte Male. Das passiert in so einem Platz, in so einer Hölle. Was dir jetzt passiert ist, dass du etwas kochst zum Beispiel und du verbrennst deinen Finger und du kannst den Schmerz, der dir dabei zugeführt wird, der ist unerträglich, weil es einfach sehr weh tut, wenn du dich verbrennst. Und er sagt, wie kannst du den Schmerz aushalten, wenn du in einem Feuerball existierst? Und das alles hier ist also Dinge, die über die Höllenwirklichkeiten sprechen. Und du denkst dir wahrscheinlich, diese ganzen Geschichten mit dieser Höllenwirklichkeit, das passt mir nicht, das ist nichts, was mich interessiert. Aber der Bursche im Mercedes, der hatte keine Wahl. Du hast auch keine Alternative oder keine Wahl, wenn der Zeitpunkt kommt. Es ist wirklich, es existiert. Und ich habe das vorher nicht gelehrt, weil die Leute nicht zurückkommen wollten und würden. Die würden sagen, die Leute sind wir würden nach Hause gehen und sagen, dieser Vortragende, der hat dieselbe Geschichte wie der Luther, die ihm erzählt hat, der versucht mir Angst einzujagen und mich zu erschrecken. Er macht dasselbe wie der Luther, der versucht mir Angst einzujagen. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich will er später eine Spende haben. Aber es existiert. Es ist so. Es wäre, wenn ich euch das nicht sagen würde, würde ich etwas weglassen. Sobald ich dich kennengelernt habe und auf eine gewisse Art dein Freund bin, dann wäre es von mir unverantwortungsvoll, dir diese Wahrheit nicht zu sagen. Nachdem du stirbst, musst du etwas anderes hingehen und deine Projektionen, deine Perzeptionen, die verändern sich. Und schreckliche Dinge könnten passieren. Das ist möglich. Weil dieser Raum hier möglich ist. Und dieser Raum hier ist nicht eigentümlicher oder anders als eine Höllenwirklichkeit. Versteht ihr? Dieser Raum hier kommt auch von deinem Geist. Und es gibt keinen Grund, warum nicht schlimmere Dinge passieren könnten. Und jetzt geht's im Text weiter. Es ist nicht so, dass du nach deinem Tod eine andere Kapazität hast, etwas zu erfahren. Welchen auch immer Schmerz du fühlst an deiner Fingerspitze von einem Herd, so wird das genauso sein, wie das mal der Anzahl der Quadratzentimeter der Oberfläche deines Körpers. Und glaube nicht, dass du aus irgendeinem Grund glaubst, dass das weniger sein würde. Es wird nicht weniger sein. Ich habe vorher schon darüber gesprochen, wieder, ich mag das Wort Wiedergeburt nicht, weil Wiedergeburt, das gibt den Eindruck, als ob du an einen anderen Platz kommst und du bist dann in dem Magen von jemand anderem und du wirst rausgestoßen, rausgeschupft und du bist da. So ist das nicht. Auf dieselbe Art und Weise, wie du mich siehst, zwei Wörter dieses Vortrags zu sprechen, auf dieselbe Art und Weise, wie du mich erlebst, wenn ich von einem Wort zum nächsten gehe, wirst du im Moment deines Todes von einer Welt zu einer anderen gehen. In derselben Zeit, die es für mich dauert, zwei Wörter zu sagen. Versteht ihr? Ich sage. Genau so lange dauert es dafür, dass sich deine Projektionen ändern. Und du bist in einer vollkommen anderen Wirklichkeit, in einer anderen Welt, etwas, was du noch nie gehört hast. Und du bist dort und du kannst nicht zurückkommen. So ist das. Und wenn du ein freundlicher Mensch warst, der, wie sagt man, wie die meisten Amerikaner, du isst zum Beispiel zu viel, wie die meisten Amerikaner, auf Kosten von anderen Menschen in dieser Welt. Und die Leute bringen sich um mit dem Essen. Ich gehe zum Beispiel nach China und ich liebe Amerika. Und ich komme zurück von China in die USA und steige aus beim Flugplatz und was ich sehe, ist so unglaublich traurig. Hunderte und hunderte von Leuten bringen sich um mit ihrem Mund. Die bringen sich selbst mit ihrem Mund um. Das Karma von einer solchen Aktion ist, dass du als eine ganz besondere Art von Geist geboren wirst, der nie irgendetwas bekommen kann vom Essen. Die können nie genug zu essen bekommen. Und sie wandern einfach durch die Welt. Sie sind nicht sichtbar. Sie wandern durch die Welt und sie haben ein Karma, dass sie das, was wir essen, nicht essen können. Das Einzige, was sie sehen, ist das Übrig gebliebene. Und sie können nur das Übrig gebliebene, weggeworfene essen. Und ich hatte diesen Lama aus Mongolien und ich war der Koch und der zusammengeräumt hat. Und der hat immer Essensreste unter den Tisch geworfen. Und das hat mich unglaublich irritiert. Wenn beim Mittagessen hat er immer einen Teil unter den Tisch geworfen. Und ich habe es dann zusammenputzen müssen. Und du kannst eine Art von Segen dem Essen geben und das zerbröseln und dann auf den Boden werfen. Das ist das Einzige, was sie sehen können. Die können das Essen nicht sehen, sondern nur die übrig gebliebenen Krümel. Aber die Leute, die so auf die Art und Weise zu viel essen, die bringen sich um. Und auf einem karmischen Gesichtspunkt bist du gezwungen, eine solche Wiedergeburt zu leben. Und das Einzige, was du bekommen kannst, sind diese kleinen Krümel. Oder das, was wenn die Leute ausspucken, die Spucke können sie trinken. Oder Urin, das sind die einzigen Dinge, die du sehen kannst. Und das ist das Einzige, was du essen oder trinken kannst. Es kommt davon ein Leben von Grotny. Von übermäßiger Begierde für Essen zu leben. Und Pamonka Rinpoche sagt dann zu den Zuhörern, wie werdet ihr in der Lage sein, ein solches Leben zu ertragen, wenn jedes Mal, wenn ich euch einen Fastentag auftrage, ihr so tut, als ob ihr sterben würdet. Okay. Ich gebe euch einen Fastentag und ihr fallt in Ohnmacht. Und diese Wesen leben viele, viele Jahre und sie haben nie genug zu essen. Sie ziehen immer durch Gebäude und Zimmer und Räume und suchen nach Essenskrümeln und Spucke. Das ist das Einzige, was sie sehen können. Stell dir vor, du hast das Karma, dich als Hund zu sehen. Die Plätze, wo die Leute in den USA haben diese romantische Art und Weise, über ihre Tiere zu denken. Die Tiere leben in Harmonie und all das. Aber warum fliegen die Vögel weg, wenn du hingehst? Wo ich lebe, da gibt es Hirsche. Warum laufen die weg, wenn du in die Nähe kommst? Weil du sie umbringst. Und der Grund, warum die so frenetisch sind und Verhaltensstörungen haben und sich zu viel bewegen, ist, weil sie sich jede Sekunde um ihre Schultern umdrehen müssen, damit sie nicht getötet werden. Das Königreich der Tiere ist eine Welt des Terrors und der Bedrohung. Und wenn du dich nicht über deine Schulter umsiehst, dann bist du das Essen für jemanden anderen. Und so ist das. Und er sagt, denk darüber nach, wie sie in konstanter Angst denken. Und überleg dir, wie sie Essen sehen. Vor ein paar Tagen bin ich durch die Wüste gegangen. Und da gibt es diesen Platz, wo das Wasser aus einer Quelle kommt. Und das ist schmutzig. Weil alle Tiere dorthin kommen, um zu trinken. Das ist der eigene Platz, der einzige Platz, wo sie etwas zu trinken bekommen. Und es ist trübes, schmutziges Wasser. Und glaubst du das wirklich, dass die das gerne haben? Glaubst du, dass sie schmutziges, dreckiges Wasser, veruriniertes Wasser trinken? Gerne trinken? Die haben keine Alternative. Das ist alles, was sie bekommen können. Sie können keinen Wasserhahn einschalten und Wasser trinken. Sie trinken, was sie bekommen, oder sonst sterben sie. Und wenn sie es trinken, werden sie krank davon, weil es schmutzig ist. Okay? Und sie haben keine Wahl, sie haben keine Alternative. So leben sie. Und er sagt, und wie wirst du dich damit zurechtfinden, wenn du in so einer Wirklichkeit lebst? Und dann sagt er, ein Lama steht auf und spricht über diese Höllenwirklichkeiten und diese Höllenwelten und die Tierwelten und den Terror, den es dort gibt. Und wir denken uns, das muss ziemlich weit weg sein von uns. Wir denken, das muss irgendwo anders sein. Und er sagt dann, und ich kann mich an diese Zeile, an dieses Stück wirklich intensiv erinnern, weil Rinpoche das immer gelehrt hat. Der sagt, das Einzige, was dich von diesen Wirklichkeiten abtrennt, ist ein Atemzug. Okay? Der nächste Atemzug, den du nimmst, ist das Einzige, was zwischen dir und diesen Wirklichkeiten steht. Der nächste Atemzug, den du einatmest und den du ausatmest, ist der Zeitraum, den es benötigt, der dich von diesen Welten trennt. Die Zeit wird eng. Wenn wir unser Leben nicht wirklich analysieren und überlegen, dann denken wir alle Menschen denken dann, ich bin nicht ein solcher, der zu einer solchen Welt gehen muss. Es gibt böse Menschen und ich verstehe das. Und ich verstehe, dass diese bösen Menschen vielleicht in so einen Platz gehen müssen, weil die Samen in deren Geist zwingen sie dazu, zu solchen Plätzen zu gehen. Aber ich halte mich ganz okay an meine Gelübde. Und ich lerne und studiere nicht so schlecht. Ich halte üblicherweise kein Auto auf und schneide den Hals von jemandem durch. So etwas habe ich nicht gemacht, noch nie gemacht. Und er sagt, Bhagwan Karimbuchi sagt, wir alle denken so. Wir denken so. Und er sagt, du hast nicht überprüft, analysiert, was Karma tun kann. Wenn du glaubst, dass du jemanden im Auto aufhalten musst und den Hals durchschneiden musst, um in eine solche Welt zu kommen, dann liegst du falsch. Es ist noch nie jemand zu einem schlechten Platz gekommen, nachdem er oder sie gestorben ist, weil sie das wollten. Okay? Natürlich nicht. Niemand. Es ist nicht eine Frage von dem, was du willst oder wo du hingehen willst. So ist das nicht. Du hast keine Wahl. Es ist nicht so, dass du dich irgendwo anmelden musst für diese Wirklichkeiten. Die haben keine Alternative. Lela Rangme bedeutet, das hängt von den Samen in deinem Geist ab. Es sind nur die Samen in deinem Geist. Und diese Samen, die spucken unsere Wirklichkeit aus. Wir alle haben gute Karmas und schlechtes Karma in uns angesammelt. Jeder hat gute Samen und schlechte Samen in sich drinnen vermischt. Und welche auch immer im Moment eines Todes überwiegen, werden dann die in deine neue Welt projiziert werden. Oh, er verwendet einen Ausspruch, sagt Selen Ki Sündab. Selen Ki Sünder. Das ist eine ganz, ganz wichtige Idee. Karma, Samen in deinem Geist, die eine schlechte Wirklichkeit ausspucken, eine neue Wirklichkeit, die schlecht ist, müssen zum Zeitpunkt deines Todes aktiviert werden. Oder sonst gehen sie nicht auf. Sie können das nicht tun, sie können nicht aufgehen. Du musst im Moment des Zeitpunkts deines Todes ignorant sein oder die Welt missverstehen. Diese Samen können nicht reifen, außer wenn du zum Zeitpunkt deines Todes aktiv die Welt falsch verstehst. Und das ist eine coole Sache, richtig? Wenn du in der Lage bist zu lernen, woher Leben kommt, wenn du bewusst bleiben kannst, dass wenn das, was immer dir passiert, eine ganz exakte Wiederkehr dessen ist, was du für andere zu anderen getan hast. Es gibt nichts, was zu dir kommt, außer dem, was du anderen getan hast. Wenn du mit diesem Verständnis sterben kannst, dann werden diese negativen Samen nicht aktiviert. Das ist deshalb ist es so, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt deines intellektuellen Verständnisses von Leerheit kannst du nicht mehr in einer Höllenwirklichkeit geboren oder erlebt werden. Das ist nicht mehr möglich. Und zu verstehen, woher Dinge kommen, führt dazu, dass du unmöglich, selbst wenn du es wolltest, nicht mehr in eine Hölle kommen kannst. Und das ist wunderschön. Lern Leerheit. Lerne, dass die Dinge, dass jedes, alles, was jede Person, die dich irritiert, die du jemals getroffen hast, dass sie exakt daher kommt, was letzte Woche passiert ist. Lern nur das und sei sensibel dazu. Und zum Zeitpunkt deines Todes, wenn deine Samen aktiviert werden, dann kannst du nicht mehr in eine schlechtere Wiedergeburt haben. Du kannst nicht mehr zu diesen Plätzen gehen, die ich beschrieben habe. Nach einem bestimmten Zeitpunkt deines Verständnisses von Leerheit. Dein Verständnis von Leerheit stoppt die Samen, dass diese Samen reifen. Dein Verständnis von Leerheit führt dazu, dass diese Samen nicht mehr aufgehen können und es kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wenn du zu einem ein bestimmtes Verständnis von Leerheit entwickelt hast, dann können negative Samen nicht mehr aufgehen. Und daher musst du versuchen, Leerheit wirklich zu verstehen. Er sagt, diese Samen müssen aktiviert werden, wenn du stirbst, durch dein Missverständnis, was passiert. Wenn wir eine ehrliche Analyse der Samen unseres Geistes machen, dann müssen wir zugeben, dass die Negativen größer sind. Und das ist nicht so, dass du eine böse Person bist. Es ist so, dass du ins Paradiescafé heute gegangen bist und jemand hat sich in der Schlange vorgedrängt, hast dich ein bisschen irritiert gefühlt und du hast dann die Quiche, das Essen bekommen und das ein bisschen ausgetrocknet und du warst wieder ein bisschen irritiert, hast dich hingesetzt und die zwei Freunde, mit denen du sitzt, die haben sich gegenseitig ein bisschen gestritten und du warst dann irritiert, weil du gezwungen warst, eine Stunde mit ihnen zu verbringen. Und dann warst du einfach das ganze Mittagessen irritiert oder verärgert. Du hast nichts gesagt, du hast niemanden erschossen. Aber was ich nenne das gerne Ich nenne das gerne eine niedrige Stufe von konstanter Strahlung. Du hast während der ganzen Zeit, du warst im Paradies, aber du hast die ganze Zeit ein geringeres Niveau, eine geringe Ebene von Strahlung gehabt. Und das wird deine nächste Welt erschaffen. Das ist das Rohmaterial, aus dem deine nächste Welt erschaffen wird. Diese niedrige Ebene von Strahlung während deines ganzen Tages, die schafft deine nächste Welt. Und was erwartest du? Was glaubst du, wird als nächstes passieren oder kommen? Wirst du nur ein niedriges Niveau von Strahlung erleben? Nein, weil Samen wachsen. Wenn du einen Tag lang diese niedrige Ebene einer Strahlung im Paradiescafé hast, innerhalb von 6 Monaten können diese Strahlen Irak erschaffen oder etwas in diese Richtung. Unglücklicherweise wachsen diese Samen wild. So wachsen auch die guten Samen. Okay? Das sagen wir überall, wo wir hingehen. Zu jedem DCI-Vortrag, den wir in der ganzen Welt machen, sage ich immer dasselbe. Und die mit mir mitfahren, die sagen, Geshe-la, du sagst immer das Gleiche. Und ich sage dann immer, ich muss darüber sprechen, weil die Leute verstehen das nicht. Das Entscheidende dafür, wie die Samen wachsen, ist was? Die Motivation. Kraft einer Handlung hängt von diesen 4 Faktoren ab. Richtig? Ihr kennt die. Die Kraft eines Karmas hängt davon ab. Was war deine Intention, dass passieren soll? Wolltest du die Person... stellst du dir die ganze Zeit vor, dass die Person, die du nicht magst, einen schlechten Tag haben soll? Tief in dir drinnen, irgendwo, betest du dieses intensive Gebet während des ganzen Tages. Und dann hörst du, dass sie irgendein Problem haben und du denkst dir, du fühlst dieses Gefühl der gerechten Befriedigung, dieser gerechten Zufriedenheit. Der ist eine schlechte Person und die haben genau das bekommen, was sie verdient. Das ist Kundlo. Chorva ist dann, also du tust dann etwas. Du sagst etwas zu jemandem, zum Beispiel. Und Chuk bedeutet dann, nachdem du jemanden zum Beispiel verletzt oder beleidigt hast, dann gehst du nach Hause und denkst darüber nach, wie gut du das gemacht hast, was für einen guten Job du gemacht hast. Zum Beispiel, jetzt habe ich es ihnen endlich gegeben. Der bittet schon um Wochen darum und jetzt habe ich es der Person endlich richtig gegeben. Und ich bin so froh, dass ich die zurechtgewiesen habe. Das bedeutet Choko. Und diese Faktoren haben mit der Stärke eines Karmas zu tun. Die beeinflussen die Stärke eines Karmas. Sogar diese negativen Aktionen, die wir machen und setzen. Diese kleinen Negativitäten, die wir die ganze Zeit tun, werden in der Größe wachsen. Abhängig davon, wie wir unsere Motivation, als wir sie durchgeführt haben, die Handlung, wie haben wir die Handlung gesetzt und wie haben wir es nachher genossen. Und jetzt gibt er ein Beispiel von einer gut ausgeführten schlechten Tat. Okay, so geht's. Du hast einen Studenten oder einen Schüler und du möchtest dein Gefühl verletzen. Und du sagst ein einziges Wort. Und er nennt jetzt 3 Faktoren, die ein Karma kräftiger machen. Eines ist intensive Wut oder Ärger. Du bist sehr verärgert über sie und du sagst ein paar Wörter zu ihnen, um sie zu verletzen, die Person. Die Motivation ist, Die vorwiegende Emotion ist Ärger, Wut. Ganz extremer Wut und Ärger. Die Art und Weise, wie du die Wörter aussprichst, ist, dass du versuchst, eine Formulierung zu finden, die dir am meisten verletzt. Du zielst die Missile, das Geschoss deiner Worte auf ihr Herz, auf das Herz der Person. Und danach sagst du dir, ah, ich habe es denen wirklich gegeben, der Person wirklich gegeben. Ich habe wirklich gezeigt, wer ich bin. Du hast die Motivation, du hast die Handlung und wie du dich danach gefühlt hast. Alles drei ist vollständig. Das ist Kudakpo, sagt er. Kudakpo. Kudakpo bedeutet, das ist perfektes, schlechtes Karma. Und jetzt geht er weiter über dazu, wie man negative Gedanken abschießen oder töten kann. Wenn du noch nie schlechte, jetzt spricht Geshe-la über Bad Bumps, ich glaube, das ist ein Insekt, und er sagt, wenn du noch nie diese Bad Bumps gehabt hast, das hört sich an wie Wahnsinn, dann hast du keine Ahnung, wie schlimm das ist. Ich war in Indien und wenn du liegst im Bett und am nächsten Tag in der Früh sitzen die alle überall auf der Wand oben und die sind versuchen dein Blut zu verdauen, die sind ganz angesogen und angesoffen. Und von deinem Körper bekommst du sie auch nicht herunter, du musst sie verbrennen. Und wir haben wochenlang debattiert, wie du die aus den Betten rausbekommst. Wir haben die Betten in den Regen gestellt und haben alles versucht, aber du kriegst sie nicht raus. Du musst einfach das Bett rausschmeißen oder du musst das Bett verbrennen. Das ist keine Alternative, aber auf jeden Fall. Und mitten in der Nacht spürst du, wie sie deinen Körper raufkrabbeln, aber du weißt ja, das ist, wenn du so halb im Halbschlaf bist, da interessiert dich das nicht. Und deine moralen Prinzipien im Halbschlaf, die sterben. Und du kratzt dich und du denkst, ja, wenn ich den umbringe, während ich kratze, das spielt keine Rolle. Und du sagst dir, es war er ist dorthin gegangen, das ist sein Problem. Und das machst du das, wenn du so im Halbschlaf bist, richtig? Und dann, wenn du aufwachst, dann tut es dir leid. Aber es tut dir nicht wirklich leid. Bedbug, also eine Bettwanzen. Und er sagt, wenn immer du eine Bettwanze oder Insekten, die sich im Bett zum Blut saugen, existieren, wenn immer du eine Bettwanze umbringst, dann spürst du eine gewisse Zufriedenheit. Du bist wütend auf sie. Du hast für drei Nächte nicht geschlafen und du wirst ein bisschen verrückt. Und dann bringst du die um, du zerstörst die. Und manchmal zerdrückst du die nicht nur, sondern du sagst so, und nimmst dir die Zeit und bringst sie langsam um, weil du irgendeine Art von Zufriedenheit daraus bekommst. Okay? Das ist eine Art Revanche. Und dann bringst du sie um. Und danach denkst du dir, wie sagt man das? Danach denkst du dir, ich habe jetzt meiner Gesundheit etwas Gutes getan. Ich habe etwas Gutes gemacht. Ich sehe zu, dass ich weiter am Leben bleiben kann und dass es mir gut geht. Mir ist beigebracht worden, zu töten. Jetzt vor kurzem im Meer geschwommen und ich bin immer ein bisschen nervös, wenn ich im Meer schwimme. Und die Person, mit der ich war, hat gesagt, warum? Dann habe ich gesagt, mein Vater hat mir beigebracht, Haie umzubringen. Und wenn wir einen Hai gefangen haben, dann nimmst du eine Waffe und erschießt sie. Und das hat man als ein Service empfunden für andere. Das gleiche mit Skorpionen oder Klapperschlangen. Mir ist als Kind beigebracht worden, dass du einen Service machst für andere, wenn du gefährliche Tiere umbringst. Und du bekommst dieses Gefühl, ich habe was Gutes gemacht. So, und das Töten von so einer Bettwanze, wenn es mit diesen drei Faktoren gemacht wird, intensiven Ärger oder Wut, und ein richtiges, grauenvolles Töten. Und danach denkst du dir, ich habe jetzt beigetragen, dass es der Welt besser geht. eine Art von verwirrten Gedanken. Dann kann dieses Karma stark genug werden, um ein ganzes Leben von dir zu projizieren. Die einzige Handlung von einer Bettwanze umzubringen. Und in Tibet haben das alle gemacht. Und alle haben Bettwanzen gehabt. Und du glaubst, dass in Tibet das eine romantische Zeit war? Alle haben immer Bettwanzen gehabt. Auf der anderen Seite, all die wundervollen Dinge, von denen du glaubst, dass du sie für Leute getan hast, und die großartigen Sachen, die du für andere gemacht hast, das waren nur ganz kleine Versuche. Oh, ich habe meinen Tee heute mit der und der Person geteilt, nachdem er kalt geworden ist und nachdem ich den besten Teil schon getrunken hatte. Sogar die kleinen guten Taten, die du getan hast, sind nicht besonders. Die werden nicht mit so einer großen, intensiven Vorbereitung, Handlung und Durchführung gemacht. Sondern du machst einfach, hier bekommst du einen Tee von mir. Und du denkst dann von dir, dass du so eine besonders gütige Person bist. Wenn du eine gute Tat gut machen willst, dann musst du sorgfältig planen, gut durchführen und danach musst du es widmen. Du musst nachher die Güte oder das Gute, was du getan hast, anderen widmen. Und das sind die Schritte, die notwendig sind, um ein wirklich gutes Karma zu pflanzen. Aber die Art von Motivation, mit der wir eine gute Tat durchführen sollten, ist, was wäre das beste Motiv? Was ist der höchste Geisteszustand, in dem du eine gute Tat machen kannst? Bodhicitta, richtig? Was ist Bodhicitta? Der Wunsch, die Welt zu retten. Der Wunsch, in der Lage sein, die Welt zu retten. Das ist Bodhicitta. Am besten wäre es, deine guten Taten mit dieser Motivation zu machen. Ich teile eine Tasse Tee mit jemandem, aber ich hoffe, dass es hilft, dass ich die Kapazität bekomme, um die Welt zu retten. Oder zumindest solltest du denken, ich teile diese Tasse Tee, weil ich in der Zukunft Schmerz vermeiden möchte. Zumindest das. Aber, sagt er, heutzutage, wenn ich mich hier umsehe, bin ich mir nicht sicher, dass ich eine einzige Person finden kann, die eine gute Tat durchführt, dass eine gute Tat durchführt mit dem Ziel, dass sie anderen helfen sollte, nachdem sie sterben. Versteht ihr, was ich meine? Niemand, sogar die guten Taten, die die Leute machen, sind nicht motiviert oder die Motivation dahinter zielt nicht auf das ab, was wichtig ist. Nämlich, was passiert, nachdem du stirbst. Du machst das vor allem deshalb, weil du denkst, vielleicht mag mich die Person dann lieber oder etwas in diese Richtung. Die minimalste spirituelle Aspiration oder der minimale Wunsch oder das minimale Bestreben in Einheit mit dem Lamrim, mit diesem Teaching hier, ist das Minimum, dass du nach deinem Tod nicht runtergehst. Das ist das minimalste spirituelle Bestreben von einer guten Handlung. Ich möchte keinen schlechten Tod haben und eine Welt erschaffen, die negativ ist. Wie viele Menschen, wenn sie ihre kleinen guten Taten machen, nehmen sich das vor, haben das in ihrem Geist? Weil wenn sie nicht das als Ziel haben, dann zählt das nicht einmal als spirituelle Handlung in Einheit mit diesem System. Beinahe alle von uns hoffen, wenn wir etwas Gutes tun, für jemanden anderen, dass etwas Gutes uns passiert in diesem Leben, in der nahen Zukunft. Aber dann wird es korrumpiert und in unserem Bestreben, etwas Gutes in diesem Leben zu erschaffen, dann machen wir diese guten Taten nicht mehr, sondern wir machen schlechtere Dinge. Taten. Und wenn wir dann eine gute Handlung setzen oder machen, dann haben wir Schwierigkeiten dabei, ein gutes Herz, eine gute Motivation während der Zeitdauer der Handlung beizubehalten. Wir haben Schwierigkeiten, wir machen kaum gute Taten. Und wenn wir mal eine gute Tat setzen, dann haben wir Schwierigkeiten, für die gesamte Zeitdauer der guten Tat eine gute Motivation beizubehalten. Zum Beispiel sagt er, wenn du einen Rosary nimmst, einen Rosenkranz, und du versuchst zu sagen, Om Mani Padme Hum, 100 Mal, okay? Du bist nicht in der Lage, für den Zeitraum, den es benötigt, um eine Runde Om Mani Padme Hum zu sagen, deinen Geist in der richtigen Lage zu behalten. Ich habe das einmal gestoppt, wie lange das dauert. Und das sind, glaube ich, 45 Sekunden oder sowas. Wir sind nicht in der Lage, du und ich sind nicht in der Lage, eine gute Motivation für eine gute Handlung so lange zu unterhalten, wie 100 um eine Padmehung bedeuten, dauern, also für 45 Sekunden. Das versucht er zu sagen. Du machst vielleicht etwas Gutes für jemanden, du kochst zum Beispiel etwas und das braucht vielleicht 1-2 Stunden, um für jemanden zu kochen. Und während das Kochen des Abendessens bist du nicht in der Lage, dich auf die gute Motivation zu konzentrieren, länger als für 45 Sekunden. Du kommst vielleicht nach 10 Minuten wieder dorthin zurück, aber niemand von uns kann wirklich einen wirklich virtuose oder gütige Geisteszustand zu beibehalten für den Zeitraum, den es für uns benötigt, um jemanden eine Tasse Kaffee zu machen. Das schaffst man nicht, das schaffst du nicht, richtig? Aber das Gegenteil, du kannst das Gefühl von Ärger für Stunden beibehalten. Du kannst dich konzentrieren darauf, du kannst dich wirklich darauf konzentrieren. Du tust nichts anderes. Du schreibst einen Brief oder du bist nur wütend oder ein E-Mail oder du planst, was du mit ihnen machen wirst. Und die Konzentration ist dann sehr gut. Und der Ärger ist andauernd und stark und fließt für eine Stunde ununterbrochen. Das Gegenteil haben wir also. Die meisten unserer guten Taten werden entweder durch Müdigkeit oder Rastlosigkeit unterbrochen. Es gibt dieses Gebet, das sie im Kloster lernen. Es nennt sich die 1000 Äpfel. Es nennt sich nicht 1000 Äpfel, sondern die 1000 Engel des Himmels der Glückseligkeit. Die Kinder lernen das und es macht die verrückt. Und 300 Kinder das laut vor sich her sagen. Und ich sage, okay, könnt ihr jetzt irgendwas anderes lernen? Und alle Kinder lernen bis zum 8. Lebensjahr, wie man dieses Gebet auswendig sagen kann. Und es ist schwierig für ein menschliches Wesen während der Zeit, während man dieses Gebet sagt, eine positive Motivation, ein gutes Attitüde zu haben. Das Gebet dauert wie lange? Eine Minute circa. Und dann geht ein Geist während der Zeit weg und sagt, ich mag diese Person nicht. Wir haben nicht die Kapazität, um einen gütigen oder guten Gedanken für einen längeren Zeitraum als für ein paar Sekunden zu behalten. Und nachdem wir eine gute Tat tun, dann denken wir beinahe ausschließlich daran, ich hoffe, dass etwas Gutes mir passiert, vielleicht kriege ich nächste Woche etwas in diese Richtung. Und daher sind diese guten Taten, mit denen du dich rühmst, ziemlich erbärmlich. Sie haben nicht viel Kraft. Sie haben nicht die Elemente, die ihnen Kraft geben würden. Du glaubst, dein Geist ist voll von guten Samen und du glaubst, dein Geist ist nicht voll von negativen Samen. Aber die guten Samen sind auf eine ganz erbärmliche Art und Weise gesammelt worden und die können nicht stark wachsen. Die werden nicht an die Oberfläche deines Geistes kommen, wenn der Zeitpunkt kommt. Sie sind schwach. Sie sind nicht stark. Und die anderen sind sehr stark. Dein Hass für deine Ex, für deinen ehemaligen Partner, das ist wie Feuer. Versteht ihr? Die sind stark. Diese Samen und Gedanken sind über viele Jahre entwickelt und werden immer stärker. Wenn du darüber nachdenkst, wie sehr sie dir geschadet haben. Wir verstärken unsere negativen Gedanken ganz intensiv und die guten Gedanken, die sind sehr schwach und sehr gebrechlich. Ich mache in ein paar Minuten weiter und dann hören wir auf. Viele unserer guten Taten werden auch ruiniert, indem wir sie nicht vollständig zu Ende führen. Manche unserer guten Taten werden beeinträchtigt aufgrund von Defekten in unserer Motivation. Manche unserer guten Taten werden ruiniert, weil wir sie im Nachhinein bereuen. Und manche unserer guten Taten sind in jeder Art und Weise ruiniert und zerstört. Wenn wir uns die Situation von Menschen wie uns ansehen und uns die Frage stellen, welche Samen zum Zeitpunkt unseres Todes überhand nehmen werden, dann ist es keine Diskussion und es ist auch nicht wirklich eine Frage, weil es keine kraftvollen Samen gibt, die reifen könnten zum Zeitpunkt unseres Todes. Es ist nicht so, es ist nicht die Frage, werde ich in der Lotterie gewinnen oder nicht. Du musst die Lotterie verlieren, weil es keine guten Zahlen drinnen gibt. Deine Zahl, die du hast, ist nicht in der Lotterie drinnen. Was immer rauskommt, wird negativ. Weil alle deine guten Taten halbherzig sind. Schlecht durchgeführt, schlecht geplant, schlecht durchgeführt und danach schlecht darüber gedacht. Oder alle diese Dinge her. Und er ist jetzt wirklich, er macht uns fertig. Es ist nicht die Frage, ob die guten Samen oder die schlechten Samen sich behaupten werden, wenn du stirbst. Du hast keine guten Samen. Und wenn einer deiner negativen Samen zum Zeitpunkt deines Todes aufgeht, weshalb aufgeht? Ja, richtig, weil du sie nicht verstehst. Beim Missverständnis. Wenn einer dieser negativen Samen getriggert wird, ganz einfach deshalb, weil du nicht verstehst, wo die Welt herkommt. Das heißt, du bist sicher, wenn du verstehst, woher die kommen. Versuch das zu verstehen, okay? Wenn die große Autobahn hier im Himmel dann aufhört, weil du zu einem guten Platz oder zu einem schlechten Platz gehen wirst, wird durch dein Verständnisniveau entschieden, woher Dinge kommen. Du musst nicht einmal eine gute Person sein. Du musst es einfach nur verstehen. Und dann können die negativen Samen nicht abgehen. Nur verstehen, woher die Dinge kommen, es ist beinahe schon so gegeben, dass fast alle unsere Samen negativ sind. Aber wenn du verstehst, woher Dinge kommen, dann können sie, wenn du stirbst, nicht aktiviert werden. Dann können sie nicht eine schlechte Welt projizieren. Und das ist auf eine gewisse Art und Weise ein cooler Weg, ein toller Weg hinauf. Und das ist der Kern von buddhistischer Zuflucht. Wenn Sie über Zuflucht sprechen oder Schutz im Buddhismus, Namo Bolaya, Namo Bolaya. Oder wenn du einen buddhistischen Mönch fragst und sagst, was ist Zuflucht? Und er sagt, okay, ich lerne das. Und jetzt wird dieses Lied gesungen. Ist es das? Okay. Ist es dieses Lied? Ja. Oh, oder du bekommst einen neuen Namen. Kriegst einen neuen Namen. Das ist nicht Zuflucht. Okay? Zuflucht bedeutet Schutz. Was wäre Schutz? du kommst zum Ende deines Lebens. Die Samen, es ist so wie in der Lotterie, die Bälle werden durch die Luft gewürfelt und einer der Bälle fällt heraus und der schafft das nächste Leben. Wenn du dich nur daran erinnern kannst, woher Dinge kommen, dann kannst du keinen schlechten Ball bekommen. Der wird nicht rauskommen. Verstanden? Verstanden? Okay, und daher ist es ist wirklich wert, Leerheit zu lernen. Lern Leerheit. Studiere und lerne, wie Karma deine Welt erschafft. Und wenn du zu einem bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Punkt im Verständnis von Leerheit kommst, dann ist es für dich nicht möglich, dass ein negativer Ball aufkommen kann. Sie können dieses Rad nicht drehen. Okay, noch ein kleines Ding und dann machen wir Pause. Oh nein, wir können hier Schluss machen. Wir machen hier Schluss. Wir machen eine Pause, 15 Minuten. Geht's was zum Trinken? Ja, sehr gut. Wenn ihr mit mir reden wollt, kommt hierher zu mir, bitte. Bitte sprecht nicht zu lange, weil die anderen warten auf euch. Und ärgere dich nicht, wenn du nicht mit mir sprechen kannst, weil wir haben noch immer eine Woche Zeit übrig. Noch etwas? Oh. Danach machen wir Fragen und Antworten. Okay. Ist es zu heiß? Ja, ich hab's euch gesagt. Okay, bitte die Klimaanlage einschalten. Gute Pause.